da sind wir oft ganz weit weg von Ehrlichkeit, wenn wir dann merken, oha, angeheiratete Kinder oder Kinder in Beziehungen, die nicht von mir sind, die liebe ich gar nicht wie meine. So, wo kann man das sagen? Nicht an vielen Orten.
Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Was halten Sie von dem Vorschlag? Egal, ob in einer Paarbeziehung, in der Familie oder bei der Arbeit, wir sollten alle die Gespräche führen, von denen wir glauben, sie könnten die Beziehung, die wir gemeinsam führen, bedrohen. Begründung, weil auf der anderen Seite der Gespräche, da liegt eine Wahrheit und eine Kreativität, die allen gut tun würde. Das hat vor einigen Monaten die Sozialpsychologin, die Paar- und Sexualtherapeutin Johanna Degen in genau diesem Studio hier, in dem ich sitze, gesagt, während der Plus-1-Jahreswechselgala. Ich will mehr wissen. Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Hallo, danke für die Einladung.
Dieses Mal zugeschaltet aus Flensburg. Trotzdem willkommen zurück, kann man ja sagen. Du hast das damals ja auch nochmal in einer Variante formuliert. Du hast gesagt, setzt euch hin und redet darüber, wovon ihr denkt, das ist das Ende, wenn ich das ausspreche. Und auf der anderen Seite liegt Gold. Ich fand, das hat mich sofort gepackt. Ich habe sofort gesagt, ich muss dich nochmal einladen, darüber müssen wir reden. Wie kommst du da eigentlich zu dieser ganzen Theorie?
Ja, das Unbewusste erkennt das Unbewusste fehlerfrei, sagen wir mal so. Wir wissen sowieso, wenn was im Busch ist. Und dann gibt das so allerlei diffuse Dynamiken. Und man weiß so irgendwie, ist es nicht ganz richtig, fühlt sich so ein bisschen leicht verschoben an. Und wir rudern dann so in halb unruhigen Gewässer und wüssten eigentlich, was es bedürfte unsererseits, damit es richtig cool wird. Das ist aber immer risikoreich und deswegen vermeiden wir das. Und das ist richtig schade, weil eben genau, wenn wir dieses Risiko eingehen würden, dann würden wir auch echte Begegnungen schaffen. Und das ist eigentlich das, was viele suchen. Und ich selber kenne es auch.
Du hast ja ähnlichen Ansatz auch in der Paartherapie, wo du so eine Heranführung hast und sagst, ich weiß nicht, was dürfen Sie heute auf keinen Fall sagen, war der Satz oder wie ging das ungefähr?
Ja, ich konfrontiere gerne. Ich sage dann, ich denke, Sie beide wissen genau, was Sie jetzt sagen könnten, damit es richtig hoch hergeht oder sogar, dass Sie denken würden, das ist etwas, was ich gar nicht sagen kann. Aber wir wollen ja eigentlich alle gerne in Gänze geliebt und erkannt werden. Also es führt eigentlich auch gar keinen Weg dran vorbei und wir wissen genau, was die Unsagbarkeiten zwischen uns sind.
Und was steht den Leuten in deiner Praxis dann meistens so ins Gesicht geschrieben? Also es kann ja von Angst, Überforderung über so eine nahende Erlösung alles Mögliche auslösen, diese Aussicht allein schon.
Erstmal Panik, weil die Leute kommen ja, damit ich ihnen sage, sie haben recht und ihr Partner, Partnerin ist schuld und jetzt überzeugen wir die oder denjenigen. Dann ist Panik, weil das bedeutet ja auch Arbeit. Erstmal selber hingucken, das ist der erste Schmerz. Plus sich jetzt zu überlegen, ich sage es jetzt oder ich lüge und sage, da gibt es nichts. Alle wissen was. Und auch wenn sie jetzt mal so in sich hören oder auch du, Utz, wenn du jetzt mal in dich reinhörst, da gäbe es sicherlich was, was noch auszusprechen wäre. Und die Verantwortung trägt man nur selbst.
Darüber, was da in solchen Momenten bei uns geschieht, Sie merken das schon, und was die Wahrheit auch die Unbequeme bringt, darüber werden wir heute gemeinsam sprechen. Und uns interessiert in dem Zusammenhang auch, woran erkennen wir eigentlich diese Wahrheit? Also woran erkennen wir die vielleicht auch im Unterschied zu einer Selbsttäuschung? Vielleicht nochmal zur Einordnung, man kennt dich sonst auch als Dr. Tinder. Du forschst und machst dir sehr viele Gedanken zu Liebe, Dating, Sexualität in digitalen Zeiten, zu parasozialen Beziehungen, zu Beziehungen generell. Und so werden wir auch über Patchwork-Familien heute sprechen. Das kennen wir beide auch privat. Deine aktuelle Strategie ist, glaube ich, in diesem Thema locker machen hilft, wenn ich das richtig zusammenfasse. Was dahinter steckt, das können wir vielleicht nachher nochmal gemeinsam klären. Johanna Degen ist zu Gast bei Plus Eins. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Liebe Johanna, wenn du sagst, wir sollten uns die Wahrheit sagen, auch wenn es mal wehtut, dann, um nochmal diesen Schritt zurückzugehen, müsste man doch sagen, tun wir das nicht. Du sagst, nein, machen wir nicht. Es gibt ganz viel, was wir an der Seite liegen lassen.
Ja, machen wir wirklich nicht. Also.
Aber zumindest tun wir doch so im Allgemeinen, als ob wir jetzt in ausgesprochenen, geklärten Verhältnissen im Allgemeinen leben.
Ja, das tun wir so, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir es nicht machen. Also auf ganz vielen Ebenen und sogar auch in der Beziehung zu uns selber sind wir oft nicht ganz ehrlich, sondern bewegen uns in so sicheren Fahrwassern, wie wir uns gerne sehen würden oder wie wir auch gerne gesehen würden, so tun wir so, als wären wir schon innerlich. Aber wenn wir uns trauen, hinzugucken, auch so in der Selbsterfahrung, dann wissen wir, dass da einiges meistens im Argen liegt. Und das liegt auch daran, dass dafür nicht viel Platz ist. Also wir reden nicht viel über unsere eigene Hässlichkeit, sag ich mal. Und das Problem ist, je mehr man das verdrängt, desto größer wird es interessanterweise. Also je mehr ich mir selber einrede, wie barmherzig und gerecht ich bin oder auch wie schön, sag ich mal, desto größer werden diese Wirkmechanismen. Also bei Lehrkräften zum Beispiel, wenn die sagen...
Vielleicht kann ich ganz kurz nochmal einhaken. Diese Hässlichkeit, damit meinst du jetzt nicht eine optische Hässlichkeit, sondern im übertragenen Sinne. Also die Dinge, die wir vielleicht als nicht attraktiv oder angemessen betrachten. Ja. Wut, Neid, Dissonanzen, Unstimmigkeiten mit uns in unserem Leben und unserem Alltag, Umfeld.
Genau, so eine Innerlichkeit. Was sind wir nicht gerne? Wir sind nicht gerne neidisch, wir sind nicht gerne rachsüchtig, wir sind nicht gerne ungerecht. Da sind wir nicht stolz drauf, alle diese Züge. Aber je mehr wir es eben wegschieben, desto... wichtiger wird es im Prinzip. Und dann ist es erst so, zum Beispiel bei Lehrkräften sieht man es ganz stark, wenn die sagen, ich bin eine gerechte Person und gebe nur gerechte Noten. Das stimmt nicht. Und das ist eine ganz große Erlösung zu sagen, okay, wow, ich habe echt Lieblingskinder und auch dieses Ich habe eine schlechte Beziehung zu manchen Kindern, ich kann mich da gar nicht mit identifizieren oder sogar Ekel ist ganz verbreitet, aber ganz wenig besprochen und der Effekt wird einfach sofort geringer, wenn wir es zulassen, sagen, wow, krass, ich langweile mich total, wenn dieses Kind mit mir redet und dann gibt es so eine kleine Krücke, dass man nämlich sagt, stell dir mal vor, das Kind hat eine Erlebniswelt, dass es langweilig ist, dann schwingt das, diese aggressive Verurteilung sofort um in Mitleid und dann Barmherzigkeit. Und dann löst sich das auf, wenn es sein darf. Und das gilt eben ganz vielen Bereichen im Leben.
Mhm. Und wenn ich mir das jetzt in der Paartherapie vorstelle, da sind ja Menschen, die führen enge Beziehungen miteinander, die gechallenged sind, sonst wären sie ja nicht bei dir. Aber was passiert da so in der Regel? Was kommen da für Themen auf?
Ja, also wir haben natürlich alle Außenbeziehungen, dass wir uns verlieben, dann haben wir dieses ganze Thema mit, man hat sich entliebt, Probleme, also dann auch ganz pragmatische Sachen, das dreht sich ganz oft um Geld oder auch Ziele im Leben und dann natürlich ein Riesenthema Sexualität, da sind wir auch oft sehr, sehr unehrlich. Und dann natürlich auch das Ganze, so Wertesysteme, sowas wie Ordnung, ganz viele Paare haben sehr viele Stellvertreterkonflikte über Haushalt. Und da bilden sich so Inkongruenzen ab, mit denen die kommen. Und dann sage ich immer, es gibt diese Themenfelder, aber dahinter liegen nur ein paar große Bereiche. Und das ist einmal akzeptiert werden und gesehen und anerkannt werden. Das liegt oft dahinter. Also es kommen eigentlich Stellvertreterkonflikte.
Aber wenn du das so ein bisschen herbeiführst, dass es diesen Austausch dann ja auch in dem Rahmen dann einer Therapiestunde oder sowas gibt, läuft das denn immer automatisch gesittet ab oder formulierst du vorher Regeln, wie das dann abzulaufen hat oder gehst du hinter das Sofa und wartest, was passiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich gehe auf jeden Fall nicht hinter das Sofa. Also es ist immer ungemein wichtig, dass man den Konflikt besser aushält als das Paar oder die Familie, die da sitzt. Also ich halte das voll aus. Die ganze Hässlichkeit, die Wucht, die Wut, alles das kann ich besser tragen als die, die da sitzen. Das ist total wichtig, ne? Raum halten, sagen wir dazu immer. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen, die da passieren. Also viele gehen auch sofort in die Vermeidung. Nein, habe ich nicht. Dann gibt es wieder welche, da sieht man schon, dass es alles raus will, es brodelt und jetzt darf man es endlich sagen, was man schon seit Jahren in Ressentiment mit sich rumgeschleppt hat und das darf jetzt alles auf den Tisch in diesem sicheren Raum. Und dann gibt es so vorsichtiges Vortasten, Salamitaktik, dann kommt ein Scheibchen Wahrheit nach der anderen. Ja, und so entblättert sich das dann.
Ich weiß nicht genau, ob ich mir das selber sozusagen als Schutz schönrede, aber ich denke mal so, manche Wahrheiten ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man jetzt nicht alles ausspricht. Wenn nicht alles auf den Tisch kommt, muss man da nicht auch bestimmte Sachen filtern? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Menschen sehr liebe, aber ich mag nicht, wie die Person irgendwie am Tisch ist oder sich zu einer bestimmten Tageszeit verhält oder so. Und wenn ich das jetzt ausspreche, das ist ja gar nicht mehr wieder einzufangen. Aber dann dann ist es da. Und die andere Person kann es vielleicht auch gar nicht ändern.
Man muss es auch nicht ändern. Also man muss auch nicht alles sagen. Also dieses, das mit der radikalen Ehrlichkeit, das meine ich nicht so, dass man ungefiltert gemein zu Leuten ist und die dann zum Beispiel verletzt. Ne?
Ja.
Dieses, jetzt bist du wieder hässlich, Mann, wie fett willst du denn noch werden? Das ist nicht, was ich meine. Aber ich glaube, dass es schon hilfreich sein kann, wenn man sagen kann, ich liebe dich, aber nicht durch den ganzen Tag gleich und morgens bräuchte ich eigentlich mal eine Zeit für mich, weil dann triggert mich auch nicht mehr, wie du Zähne putzt. Man muss auch nicht derjenige das Zähneputzen verändern, aber ich habe einen Raum schaffen, wo ich ehrlich bin, dass ich navigiere, wo ich Ablehnung fühle, ohne das auf den anderen zu projizieren. Und dafür muss man erstmal zulassen, dass man sagt, ich liebe dich aber gar nicht immer. Wie wollen wir damit umgehen?
Ist es auch entscheidend, wann man so etwas sagt? Also Dieses Timing ist doch wahrscheinlich enorm wichtig.
Total wichtig. Also es geht eigentlich dann in den Paarbeziehungen darum, dass ich, ja, wir benutzen mal das Wort Trigger. Also mich triggert irgendwas und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich gut trainiert da drin bin, zu sagen, oh, ich gucke mir den Trigger an, was erzählt der eigentlich mehr über mich als über dich und wie will ich damit umgehen, anstatt einfach damit umzugehen, wie man es immer schon gemacht hat. Also wir tendieren ja dann dazu, eben diese Taktiken anzuwenden, die wir uns schon lange antrainiert haben. Draufhauen, wegrennen. Freeze, also gar nicht reagieren und eine Mauer bauen zum Beispiel. Und ich kann mich aber entscheiden zu sagen, ich bin angetriggert, aber das führt nicht zu natürlicherweise nur zu einer Reaktion, zum Beispiel dich niedermachen, sondern ich kann auch entscheiden, anders zu reagieren. Und da zählt natürlich dazu, du triggerst mich gerade, aber vielleicht bist du gar nicht bereit für ein Beziehungsgespräch und muss auch nicht jetzt sein. Ich kann das locker in meinen Kühlschrank packen und dann rausholen, wenn es passt und sich da auch Konsens einzuholen. Du, ich möchte was mit dir besprechen. Wann hast du dafür Kapazität? Hast du dazu überhaupt Lust? Bist du generell daran interessiert, mit mir in den Austausch zu gehen? Und dann können natürlich so Räume entstehen, wo man dann auch bei sich anfangen kann. Mich triggert da was bei dir. Ich gehe jetzt gar nicht davon aus, dass du das ändern musst, aber ich würde gerne darüber reden, wie wir gemeinsam damit umgehen. Und noch besser ist natürlich, wenn man noch ein Metaziel formuliert, sage ich immer. Wenn ich zum Beispiel so anfange, ich liebe dich unendlich und kann mir wirklich eine Zukunft mit dir vorstellen. Das soll auch gerne dauerhaft sein, aber dafür möchte ich was besprechen. Dann ist man schon mal auf jeden Fall in einem richtig guten Fahrwasser. Also auch bei Konflikten in Familien hilft das total. Du bist meine Schwester und damit eine super wichtige Person für mich. Familie ist ein hoher Wert und ich will einen Weg mit dir finden. Und darum muss ich dir sagen, bei der Erbverteilung hast du mich voll angetriggert. Dann ist man in einem Boot.
Okay, ich warte bei deiner Formulierung immer schon auf das aber mit der Formulierung mit dem darum finde ich, das geht besser rein, auf jeden Fall. Hast du denn das selber auch häufiger für dich angewandt in privaten oder beruflichen Kontexten?
Ja, ich versuche das selber anzuwenden. Klar, ich möchte auch selber, ich versuche eine authentische Version zu sein und mich selber nicht zu schonen. Ich habe auch bei mir selber geguckt, wo sind da Hässlichkeiten? Ich möchte das auch selber fühlen, finde das nicht leicht. Auch so, wie man sich selber präsentiert, ist man da in jeder Situation authentisch oder so, wie man selber sein möchte. Und möchte ich vielleicht auch mal Rollen verändern? Zum Beispiel, wenn man jetzt, ich habe so eine Wissenschaftsrolle, ich performe dann so Thesen, die meistens evidenzbasiert sind, aber möchte ich mich vielleicht auch mal in einer zurücknehmenden, fragenden Rolle erleben? Und das ist ja gar nicht einfach. Und das sind dann ja so unbekannte Fahrwasser. Und auch das mit diesen Gespräche zu führen, die unangenehm sind, das praktiziere ich auch selber, ja.
Und würdest du in der Summe sagen, das ist was zahlt dich für dich aus? Oder ist das einfach auch eine wahnsinnig hohe Energieleistung? Und manchmal wünschst du dir, ach, die 85% Realness, die waren eigentlich auch ganz okay und auch gemütlicher.
Nee, ich möchte nicht einen Zentimeter zurück. Also es war bei mir eine ganz bewusste Entscheidung und ich genieße das total.
Wenn man selber aufrichtiger ist, färbt das auch direkt aufs Umfeld ab? Also kommen die Leute dann auf einen zu und sagen, du, ja, schön, dass du mir das mal gesagt hast, aber jetzt wollte ich dir auch mal was sagen, also auch im Positiven?
Also am meisten bekommt man die Reaktion, habe ich schon gefühlt. Und dann fühle ich mich so bestätigt da drin, dass man sagt, das Unbewusste erkennt das Unbewusste fehlerfrei, wenn es jetzt nicht pathologisch verzerrt ist, ne? Eigentlich ist es fast immer erlösend. Habe ich eh gewusst irgendwie. Oder ja, da hatte ich eh ein komisches Gefühl. Und dann ist es eigentlich eine Einladung, gemeinsam wieder zu schwingen. Und das ist dann auch möglich, wenn jetzt jemand sagt, okay, das geht ja auch wirklich um den Ton. Ist jetzt nicht so, jetzt sage ich dir mal was und dann ist Payback-Time, dann sage ich dir mal was. Das würde ich ja sagen, ist eine total negative Beziehungsdynamik. Mhm. Ne? Aber zu sagen, Mann, ey, vor unserem Konflikt fand ich unsere Beziehung viel schöner. Ich habe das Gefühl, wir haben es nicht wirklich geklärt. Das macht mich total traurig, weil ich möchte zu dir eine schöne Beziehung haben. Das macht eigentlich Menschen nicht sauer, sondern die sagen dann, ja, echt, ist irgendwie quirky und wie kommen wir da jetzt raus?
Liebe Johanna, wenn wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass es sich lohnen kann, die Wahrheit zu sagen, weil wir das vielleicht auch weniger tun, als wir uns einreden, haben wir ja besprochen, und weil auch unbequeme Wahrheiten uns und unsere Beziehung weiterbringen können, dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, woran erkennen wir eine Wahrheit? Und das besprechen wir jetzt hier in unserer wöchentlichen Rubrik.
Plus eins. Die Antwort.
Und da bekommen wir heute Unterstützung von Tenzin Peljor, buddhistischer Mönch hier aus Berlin und selbst auch bereits hier zu Gast gewesen bei Plus eins. Lieber Tenzin, ich grüße dich. Hallo.
Hallo, grüße dich. Grüße euch.
Johanna, ihr kennt euch auch aus der Jahreswechselgala, da seid ihr euch kurz begegnet. Und Johanna, aber bevor wir auf diese Frage nochmal tiefer eingehen, vielleicht müssen wir noch präzisieren. Es geht um Wahrheit im Unterschied zur Selbsttäuschung, richtig?
Ja, würde ich sagen.
Also hättest du da vielleicht auch nochmal ein kurzes Beispiel, was wir gut benutzen könnten?
Ja, jetzt habe ich ja so viel gesagt, es lohnt sich, die Wahrheit auszusprechen, aber ich hatte ja auch gesagt, manchmal belügen wir uns auch selber. Und dann ist natürlich immer die Frage Authentizität, das ist ein komplexer Begriff, aber wie komme ich mir selber auf die Schliche? Also woran merke ich eigentlich, ob ich mich selbst belüge?
Tenzin, du warst ja mal auch nicht buddhistischer Mönch in einem vorherigen Leben. Kann man sagen, um sich dem erstmal grob anzunähern, dass es damals vielleicht auch Bereiche gab in deinem Leben, wo du eher dazu geneigt hast, dich selbst zu täuschen?
Ja, mit Sicherheit, aber eben ich habe das auch als buddhistischer Mönch gemacht, mich selbst getäuscht. Und eigentlich steckt man immer in der Gefahr, gerade aktuell, genau auch hier im jetzigen Moment, in der Selbsttäuschung zu sein.
Und woran erkennt man das dann?
Ich glaube, man braucht eine grundsätzliche Offenheit zu hinterfragen. Stimmt meine Wahrnehmung so? Ist das so richtig? Eine grundsätzliche Offenheit, sich zu hinterfragen und sich auch zu korrigieren und dabei auch unterschiedliche Informationsquellen einzubeziehen. Also zum Beispiel, wenn man unsicher ist, kann man auch jemand anders fragen, wie siehst denn du das? Was ist deine Meinung dazu, dass man so abwägt? Also Leute natürlich, wo man das Gefühl hat, die haben an für sich eine gute Wahrnehmung der Realität, dass man sich da selbst nochmal überprüft. Oder auch, was ich häufig mache, ich höre zu. Ich höre zu, wenn Leute mir was sagen, und versuche auch manchmal rauszufiltern, ist da vielleicht auch was dabei, wo sie mir was sagen wollen, wo sie bei mir was Kritisches sehen oder so. Ne? Weil manchmal Leute, gerade bei Mönchen, ist nicht so, dass die Leute jetzt groß Kritik äußern. Das heißt, immer offen zu sein, sich zu hinterfragen, ich kann mich getäuscht haben. Ich glaube, eigentlich ist das Wichtigste.
Die Offenheit ist wichtig. Johanna, du würdest als Sozialpsychologin wahrscheinlich auch sagen, wir erkennen uns im Abgleich, im Austausch mit anderen, zumindest zu einem großen Teil.
Ja, das würde ich sagen, dass wir uns eben auch durch dieses dauerhafte Feedback von außen positionieren und dass wir da auch viel Information bekommen können, aber auch eben darüber, dass wir nach innen schauen und zum Beispiel auch Intuition trainieren.
Wie kann das denn aussehen?
Ja, also tatsächlich, was hilft, weil es gerade Johanna gesagt hat, mit dem nach innen schauen, da ist halt die Meditation hilfreich. Wir sprechen, heute ist ja der Begriff Achtsamkeit, aber eigentlich ist es Sati Sampradhyana, bewusste Selbstbeobachtung ist das. Aber nicht im Sinne von einem Narzissmus, sondern einfach Gewahrsein, was passiert gerade auf körperlich, sprachlich, geistiger Ebene. Und da kann ich zum Beispiel, mitkriegen, wenn ich ein Feindbild habe gegen einen Politiker und dem Politiker passiert jetzt was, er wird krank oder ein Attentat. Wenn dann in mir Freude entsteht, also Schadenfreude, das ist ein Ausdruck von Hass. Und wenn ich das mitkriege, ist die Frage, wie gehe ich damit um, erkenne ich das an? Oder belüge ich mich, scheue ich mich, passt das nicht zu meinem Selbstbild oder stelle ich mich dem? Also da ist diese Offenheit und dann das Trainieren einer erhöhten Selbstwahrnehmung, was sich geistig, körperlich, sprachlich tut. Und so lernt man sich kennen und so kommt man in Kontakt mit der eigenen Realität. Und das ist dann erst die Basis, mit sich arbeiten zu können, wenn ich mich meinem Hass stelle, meiner Schadenfreude stelle und ich sage, das ist zu im Gegenteil von dem, was ich will, das ist nicht das zerstört meine Mitmenschlichkeit, ich will was tun, dann habe ich eine Basis, damit zu arbeiten. Habe ich aber nicht die Selbstwahrnehmung, habe ich nicht die Offenheit, mich wahrzunehmen, auch den Mut, mir zu begegnen, gibt es überhaupt keine Basis. Also es ist Offenheit und das Trainieren des Nach-Innen-Horschens, könnte man das vielleicht auch sagen. Man muss natürlich nicht meditieren, es können auch andere Formen sein, aber ich finde halt natürlich als Mönch und auch in der Erfahrung war die Meditation für diese, das Nach-Innen-Richten, war die Meditation schon, ist schon sehr, sehr hilfreich.
Okay, also Offenheit, Mut, Achtsamkeit. Ich habe manchmal so den Eindruck, eigentlich ist es so ein Schalter, den man umlegt. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich entlarve mich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt anderen Leuten irgendwas erzähle. Ja, ich gehe nie da und dahin zum Yoga oder was auch immer, weil es so knapp, ich schaff's nicht aus irgendeiner Zeit. Während ich rede, merke ich, das ist einfach eine Lüge. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Ja, das kann sich jetzt übertragen auf andere Geschichten und Szenarien. Und manchmal ist es sowieso, also da wird es mir dann in dem Moment gewahr. Ist es eigentlich doch eine relativ bewusste Kiste, wenn wir uns selbst täuschen? Oder würdet ihr sagen, da muss man auch wirklich tief graben und braucht viel Zeit und Muße? Ja. Johanna, wie erlebst du das?
Also ich finde das Beispiel total schön. Ich glaube, ich würde dann sofort heutzutage, ich erwische mich auch so on the run dabei, dass ich dann irgendwas so erkläre, wie ich es schon immer erklärt habe oder dann irgendwas sage, wo ich weiß, das Gespräch ist dann auch beendet oder das ist hier so akzeptiert. Und ich mag das total gerne dann zu sagen, hä, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe mich nur so daran gewöhnt, das zu sagen. Eigentlich ist es folgendermaßen. Und die Leute wirken dann immer, mir ist noch nie jemand begegnet, der dann judgmental war, also mich irgendwie verurteilt hat, sondern eigentlich entsteht dann total menschliches Verständnis, Wärme und auch Humor. Also eigentlich ist es witzig, sich direkt zu korrigieren.
Du machst das dann sozusagen live, unter Publikum deckst du dann deine Eigenheiten auf.
Ja, so, man zeigt ja auch, man hört sich selber beim Reden zu, man nimmt sich selber ernst und man traut sich, das rauszukorrigieren. Und es ist ja auch ein Vertrauensvorschuss.
Und Tenzin, wenn du so wirklich intensiv in dich gehst und wirklich da viel Selbstschau betreibst, dann ist das ja auch ganz schön fordernd. Ich glaube, so Selbsttäuschung hat ja auch die Funktion, sich zu stabilisieren und vielleicht auch mit dem Umfeld irgendwie in Einklang zu halten. Gibt es da auch ein zu viel? Weil, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Eltern und ich zweifle jetzt jeden Tag daran, ob ich einen guten Job mache, dann habe ich ja echt ein Problem. Aber wenn ich mir dann sozusagen das nur so portioniert gönne, da Wahrheiten mir wirklich anzugucken, dann kann ich auch den Rest meines Lebens besser meistern.
Also es sind zwei Sachen. Tatsächlich eine Täuschung kann eine Entlastung sein und vielleicht in bestimmten Lebenssituationen braucht man die Entlastung, weil in den Kontakt mit der Wahrheit, der Wirklichkeit zu kommen, destabilisiert einen und überfordert einen. Das muss man, glaube ich, im Einzelfall gucken. Meine Erfahrung ist aber eher, je mehr ich mit mir in Kontakt bin und mit meiner Wirklichkeit, meine Wirklichkeit wahrnehme, akzeptiere, damit arbeiten kann, desto lebendiger bin ich und desto weniger Energie geht in die Täuschung, die Stress ist. Das ist sozialer Stress. Bilder über sich aufrechtzuerhalten, sich zu verkaufen in einer Rolle, ist totaler Stress. Und in der Regel kommt mit einer Lüge eine Folgelüge, um das Gebäude aufrechtzuerhalten, dann eine subtile Angst, dass das alles zusammenbricht. Am Ende lebt es sich viel einfacher. Und auch, was Johanna gerade beschrieben hat, dein Gegenüber merkt das, dass du ehrlich bist. Dadurch entsteht Vertrauen. Die Person weiß, du bist offen. Der ist eine ehrliche Person. Das befördert eigentlich die Beziehung. Eigentlich finde ich, das Leben wird leichter, nicht schwieriger. Was schwierig ist in so einer Situation wie Johanna, wir nennen das Durchschneiden. Einfach leg's offen, was gerade ist. Und das befreit dich. Und lustigerweise inspiriert das auch das Gegenüber. Aber es ist nicht einfach. Aber eigentlich dieses Durchschneiden von den Gewohnheiten, das führt zu einer Befreiung, zu einer Höhenfreiheit. Da ist kein Verlust, da ist eigentlich nur Gewinn. Vielleicht muss man aber behutsam vorgehen und ich sage, manchmal muss man vielleicht auch die Augen zulassen, weil man was nicht sehen will, weil einen die Wahrheit überfordert. Und das halte ich auch für okay. Ich kann ja nur für mich sprechen. Jeder muss da ein bisschen auch für sich gucken. Aber ich kann nicht bestätigen, dass das anstrengend ist. Die einzige Gefahr, die ich sehe, auch ein bisschen bei der Achtsamkeitsbewegung, wenn das nicht mit Liebe und Mitgefühl oder Ethik verbunden ist, dass man in eine Selbstabsorption kommt. Ich nehme nur mich wahr und meine Gefühle und nicht mehr das Gegenüber. Das wäre aber ein ziemliches Extrem passiert aber leider auch. Das ist das Einzige. Weil ansonsten ist, wenn du mit dir klar bist, kannst du mit deinem Gegenüber klar sein. Und alles das vertieft die Beziehung, die Wertschätzung und in einer gewissen Weise Du befreist dich aus Gefangenschaft und lädst den anderen auch ein, sich zu befreien. Das ist eigentlich nur Gewinn, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, was ich gerade sage.
Ich kann übersetzen an dieser Stelle, dass ich per Leitung mitkriege, dass im Studio Flensburg sehr viel genickt wurde und würde an dieser Stelle sagen, vielen Dank, lieber Tänzin, für deine Unterstützung bei dieser Frage. Johanna, hast du noch eine Ergänzung?
Ja, ich habe so richtig therapeutisch mitgeschwungen.
Das meinte ich mit dem Nicken.
mit der Rückenlehne. So, ja, totaler Resonanzraum.
Tenzin Peltor war das, buddhistischer Mönch hier aus Berlin. Lieber Tenzin, vielen Dank. Es war schön, dich mal wieder zu hören. Alles Gute für dich. Bis bald, hoffentlich.
Herzlichen Dank. Ich habe im Übrigen auch mitgeschwungen bei dir, Johanna. Es war so balsam für meinen Geist, dir zuzuhören. Es ist so schön.
+1@deutschlandradio.de. Ihre Fragen und Anliegen sind uns natürlich auch immer sehr willkommen. Zu Gast heute bei uns ist Johanna Degen, Sozialpsychologin, auch bekannt als Dr. Tinder und übrigens auch Mutter mehrerer Kinder. Johanna, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Wir hatten noch ein ganz anderes Thema in der +1-Jahreswechselgala angesprochen, liebe Johanna. Das ist auch so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Patchwork-Familien aus zwei Familien oder noch mehr wird eine oder noch mehr, weil ein oder mehrere Elternteile halt neue Partner haben, Kinder mitbringen. Menschliche Beziehungen beschäftigen dich ja in deiner Forschung und du bist aber auch mittendrin, du lebst Patchwork und hast mir neulich mal so eine Zahl mitgeteilt, wie viele Patchwork-Beziehungen eigentlich auch wieder kaputt gehen. Hast du die noch im Kopf? Es war sehr hoch, war mein Eindruck.
Ja, genau. Patchwork-Ehen haben eine Scheidungsrate von 80%.
Wie ist der Vergleich da?
Ja, so knapp unter 50 haben die anderen.
Okay, und das ist ja eigentlich die Mehrheit. Ne? Also ich glaube, die Patchwork-Familie ist nicht so verbreitet, wie es in manchen Nischen einem vorkommen mag. Ich glaube, dass das vorgängige Modell ist vor allem die sogenannte Kernfamilie noch in Deutschland, oder?
Tatsächlich ja, oder auch alleinerziehenden Modelle. Aber dann müssen wir auch sagen, die Forschung hat überhaupt nicht einen guten Überblick. Wir wissen es nicht genau, weil es nicht ordentlich registriert wird. Es ist also auch ein bisschen eine Blackbox und da dürfen wir mal ein bisschen stochern und hängt ja aber auch mit dem Thema Ehrlichkeit total zusammen, weil das ist wirklich so ein Tabu und da wird sowas von kollektiv und individuell getäuscht, weil was man alles gerne hätte, was es ist und was es aber überhaupt nicht ist. Und da würde auf jeden Fall eine riesige Portion Ehrlichkeit und im übertragenen Sinne Hose runter wirklich gut tun, würde ich sagen.
Okay, da gibt es einiges, dich noch zu fragen zu. Wo siehst du denn die großen Herausforderungen, dass das dazu führt, dass eventuell viele Paare so enorm belastet sind? Das wird ja auch einspielen bei den Trennungsraten.
Also erstmal ganz nüchtern ist das so, dass die total belastet sind. Die sind einmal finanziell viel schlechter gestellt, die sind vom Wohnraum her viel schlechter gestellt, das hängt damit zusammen. Dann sind die stressbelastet, die haben oft hochkonfliktäre Ehen oder Beziehungen hinter sich und diese Konflikte enden auch nicht immer mit Scheidung und Neuorganisation oder Trennung und Neuorganisation, brauchen wir auch keine Ehe dazu. Und dann haben die natürlich viel komplexere emotionale Systeme hinterher. Also man hat dann noch vielleicht Fremdkinder oder man sieht einen neuen Partner mit den eigenen Kindern und man muss noch die Trennung nachverarbeiten mit den Kindern und man selber hat vielleicht auch ein gebrochenes Narrativ. Man hat dann vielleicht ein Narrativ von Scheitern oder einem Siegeszug gegen eine toxische Beziehung und das wird oft nicht ordentlich sortiert und dann geht's richtig rund. Dann kommt eigentlich noch eine Schippe oben drauf.
Und dann sind alle auf einem Haufen, aber müssen sich beweisen, dass sie gut zueinander passen und gehören, weil das ist ja sozusagen, sonst würde ja alles daneben gehen, wenn man da nicht mal erstmal grundsätzlich am Anfang von ausgehen würde, oder?
Ja, also da kommen ganz verschiedene Sachen zusammen. Manche können sich auch gar nicht leisten, alleine zu bleiben, müssen wir mal ehrlich sein. Es sieht da auch finanziell wirklich herausfordernd aus. Noch eine Trennung ist dann gar nicht möglich manchmal, also da kommt einem so vor. Dann ist natürlich da totaler Druck auf dem System. Und dann natürlich noch die ganze andere Seite, dass man natürlich riesen Hoffnung hat. Also jetzt soll es auch wirklich gelingen oder man lebt das auch so nach. Endlich hat man jemanden gefunden, mit dem es viel, viel besser klappt oder klappen soll und trägt dann ja auch meistens eine kurze Weile, bevor es dann eben deutlich wird mit der Schippe drauf, was das eigentlich bedeutet. Und da sind wir oft ganz weit weg von Ehrlichkeit, wenn wir dann merken, oha, angeheiratete Kinder oder es muss nicht Ehe sein, ne? Kinder in Beziehungen, die nicht von mir sind, die liebe ich gar nicht wie meine. So, wo kann man das sagen? Nicht an vielen Orten. Und was macht man dann damit? Ist das ein Ende oder ist das ein Anfang? Oder Ist das eine Chance? Und vielen ist es erstmal so, das einmal sagen zu dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden, ist schon mal Schritt Nummer eins.
Riesenerleichterung. Unangenehme Wahrheit raus, da wären wir wieder.
Ja.
Worüber ich sehr überrascht war, das habe ich neulich gelesen, das weißt du sicherlich besser, ist diese Konkurrenzsituation, die du gerade auch angesprochen hast, die dann zwischen ja den Erwachsenen eigentlich vor allem häufig stattfindet, dass die sehr in den Köpfen der Erwachsenen stattfindet, dass die Kinder da aber gar nicht so viele Konflikte haben. Also dass diese Rollen nicht so gegeneinander gestellt werden. Nur weil ich jetzt den sozialen Vater auch noch habe, ist der biologische Vater irgendwie hinterfragt in seiner Bedeutung, sondern es gibt die beide und die beiden Männer in dem Fall müssen sich jetzt keine Gedanken machen großartig um ihren Status. Wenn sie ihren Job gut machen und in Verbindung mit den kleinen Menschen bleiben.
Ja, das stimmt. Also die haben überhaupt gar kein Problem, alternative Beziehungskonstellationen anzunehmen. Die haben ja auch kein Problem damit, wenn man zwei Mamas hat oder zwei Papas. Das stört Kinder alles überhaupt nicht. Aber die sind trotzdem gnadenlos in dem, dass sie einem solche Vergleiche dann auch erzählen oder was alles cool ist oder auch versuchen, das ist schon so, auch Vorteile für sich rauszuspielen. Kann ich vielleicht doppelt so viel kriegen und kann ich das hier auch als Druckmittel verwenden? Und da muss man dann schon sattelfest sein, dass einen das nicht am Ego kitzelt.
Okay, da muss man natürlich, ja. Das muss man in der Tat. Du hast für dich, glaube ich, rausgefunden, dass so eine Entzerrung und Ehrlichkeit einfach sehr heilsam sein kann. Und du lebst das, glaube ich, so, dass du dich sehr fokussierst als Mutter von drei Kindern, einfach auch, dass sich sozusagen die Kernfamilie in der Patchwork-Familie sehr eng verbunden bleibt, aber auch die anderen Verbindungen gut gepflegt werden.
Ja, genau. Also ich habe gelernt, dass es für meine Kinder, aber auch für andere Kinder, da habe ich es auch schon so ein bisschen weitergegeben und beobachtet, ganz wichtig ist, dass man einen sicheren Raum hat. Und das kann sein, dass dieser sichere Raum, man kennt das ja auch, wenn man mit seinen Eltern zusammen ist oder mit seinen engsten Freunden, dass das so eine andere Entspanntheit ist. Und selbst wenn die Bonuselternteile das super machen, ist es für viele Kinder total heilsam und wichtig, einen sicheren Raum zu haben, wo man dann meinetwegen nur mit den leiblichen Geschwistern und zum Beispiel in diesem Fall der Mutter zusammen ist. Und das war für mich zum Beispiel auch schon ein Weg zu sagen, ich fahre alleine mit meinen Kindern in die Sommerferien wochenlang und zieh das durch, weil das hat nochmal einen anderen Drive und das ist keine Abwahl vom Bonuselternteil. Und das ist schön, auch wenn einem dann auch die Gesellschaft oft spiegelt, das ist irgendwie traurig. Da schwingt ja immer auch sehr viel Stigma mit und auch Scham, diese Unterstellung, Patchwork ist auch irgendwie chaotisch und alleinerziehend oder ist vielleicht ein bisschen defizitär. Und wenn man dann sagt, ja und obendrauf fahre ich noch ständig alleine mit denen in Urlaub, weil das ist unser safer Space, dann gehen die Augenbrauen hoch.
Und du hast aber mir mal gesagt, und da hake ich jetzt quasi ein, besser nach außen hässlich als nach innen hässlich.
Ja, und dazu stehe ich auch. Das mag von außen komisch sein, Leute schlucken, fragen auch manchmal sehr kritisch oder finde ich auch schon fast distanzlos so nach. Wird immer sofort auch ein großes Problem oder sogar Gewalt und Übergriffigkeit vermutet. Also werde ich ganz schnell damit konfrontiert, oh, das heißt, es klappt nicht. Und für uns ist es ein totales, das klappt so total super. Und das andere war eine Überforderung auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt, so ist es schön. Und diese Schönheit wird von außen selten validiert oder gesehen.
Aber für dich fühlt sich stimmig an.
Für mich ist das so ein Fortschritt. Ein tausendfacher Fortschritt. Und das ist für alle total erleichternd, obwohl es ansonsten auch eine super Beziehung ist. Aber trotzdem ist es eine andere Entspanntheit. Und ich finde das, wenn ich es jetzt selber so sagen kann, mutig und schön, dass wir das so leben. Und dann sind die anderen Zeiten, wo alle zusammen sind, auch leichter und stärker. Und in jedem Fall ist es ehrlicher und authentisch. Und da geht es mir auch darum, dass ich mit mir selber leben können möchte. Also ich habe gemerkt, ich möchte jetzt nicht was machen, was von außen besser aussieht, wo ich dann aber mir nicht nachts wach werde. Das sind so meine Momente. Merke, da sitzt irgendwas ein kleines bisschen schief. Und diese kleinen Stachel, die sitzen, die wachsen übers Leben. Wir machen ja auch Studien mit Menschen am Lebensende und dieses Hadern, Sterben kann ich nicht empfehlen. Und solche Sachen können sich groß wachsen übers Leben. Und da glaube ich, ist es besser, den kleinen Stachel zu ziehen, als hinterher einen Riesenstachel im Herzen zu tragen, sag ich mal so.
Liebe Johanna, es war sehr schön, dass du da warst. Wir haben wirklich viel besprochen. Vielleicht noch ganz kurz nur, welche deiner aktuellen Forschungsprojekte und Unternehmungen erfreuen dich am meisten? Wir werden sie eh bald erfahren. Deswegen sind wir quasi eine kleine Vorausschau.
Oh, am meisten aufgeregt bin ich zurzeit zur Forschung zur Parasozialität, und dann natürlich KI. Also, wieso können wir uns eigentlich in Chatbots verlieben und tun das auch? Was passiert da in der Welt der Liebe? Wie, welche Art von Therapie bieten Beratungs-Chatbots? Jetzt gehen wir ja zu Chatbots in die Ehe- und Lebensberatung und wir analysieren, was diese Bots so ausspucken und was das dann für uns bedeutet.
Paarberatung via Chatbot, hältst du das für eine gute oder eine Sache, ein Grund dafür, dass das Abendland bald zu Ende ist?
Nee, das Abendland ist noch da. Ich sage immer, bevor man gar nichts hat, kann es gut sein, dass jemand oder etwas da ist. Sag ich mal, auch in einer großen Krise, auf einer sachlichen Ebene kommen da manchmal auch gute Sachen bei raus. Was aber nicht da ist, ist eben die ganze humanistische Komponente. Und wir wissen ja, Therapieerfolg hängt am meisten davon ab, wie die Beziehung zum Therapeuten, zur Therapeutin ist. Und das fällt dann weg. Und da, denke ich, verlieren wir. Also vielleicht besser als gar nichts in manchen Situationen, aber keine Erstattung von menschlichem Begleiten.
Und worauf freust du dich privat?
Auf Weihnachten.
Dann hören wir uns vielleicht in dem Zeitraum irgendwann mal wieder. Liebe Johanna, sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Die Sozialpsychologin Johanna Degen war zu Gast bei Plus Eins. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Dankeschön und alles Gute.
Tschüss. Ciao. Wenn Ihnen das Gespräch mit unserem Plus Eins Lieblingsgast gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, wo es geht. Und abonnieren Sie Plus Eins als Podcast. In unserer anderen Podcast-Folge der Woche erzählt Ihnen die Plus-1-Hörerin Susanne, wie sie als Teenagerin in den 80er Jahren alles dafür tut, um die DDR zu verlassen und dafür sogar beinahe im Gefängnis landet.
Ja, und dann sind wir in so eine Zelle gebracht worden. Das war dann wirklich so, die Wände waren beschmiert und bekratzt mit irgendwelchen Namen und Herzchen und so weiter. Und da stand dann auch ein Bett drin, so eine Pritsche und ein Tisch. Und da haben sie uns da reingesperrt, zusammen.
Die Erlebnisse und Erfahrungen von Susanne, die noch viel weiter gehen, in einer Weise, wie man sie sich heute kaum noch vorstellen kann. Erzählt wird die Geschichte von meiner Deutschlandfunk-Kultur-Kollegin Jana Münkel. Gleich, ganz am Ende, für Sie noch unsere aktuelle Miniserie. Ich sage schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören, alles Gute für Sie. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Producer Jochen Dreyer, Technik Philipp Adelmann, moderiert habe ich, Utz Dreger.
Allein sein.
Ich bin Oliver und ich moderiere in Deutschlandfunk Kultur ab und zu nachts eine Nachtsendung. Als ich als Jugendlicher mich fürs Radio begeistert habe, fand ich das nachts auch immer ganz toll, Radio zu hören, weil man wusste irgendwie, man sitzt allein in seinem Kämmerchen und hört unter der Bettdecke Radio und da irgendwo ganz weit draußen in einem Studio sitzt auch jemand, vermutlich auch allein. Diesen besonderen Moment des Alleinseins, den finde ich heute immer noch in meinen Nachtsendungen. Man sitzt halt tatsächlich allein im Studio und mit großer Wahrscheinlichkeit ist im Funkhaus auch niemand weiter, außer der Pförtner vielleicht noch. Da ist dann wirklich alles abgestellt. Also da gibt es keine Termine und keine Dinge, die einen so beschäftigen aus dem Tagesgeschäft. Und da kommt man dann plötzlich so auf Gedankengänge und Ideen, die man tagsüber nicht hat. Und das macht es dann nachts nochmal so schön meditativ, wenn man dann irgendwie auch nochmal auf eine besondere Weise übers Leben nachdenkt und dann doch irgendwie unglaublich glücklich wird, weil das ist eine sehr glücklich machende Form des Alleinseins. Also es ist ein privater Akt. Ich spiele da irgendwie Musik, die mir gefällt und die ich mir selbst natürlich auch sehr gerne anhöre. Aber trotzdem hat das was Staatstragendes oder was ja Wichtiges, weil man sich keinen Fehler erlauben darf. Man ist ja trotzdem auf der Arbeit und es ist ja trotzdem irgendwie, ich sende da dann für Leute, die potenziell in ganz Deutschland das hören können. Und das ist dann nicht mehr ganz privat und das, diese tolle Mischung macht das irgendwie aus. Selbst wenn ich dieselbe Playliste, die ich nachts spiele, zu Hause allein mir vorspielen würde, in derselben Situation nachts, es wäre nicht dasselbe, sondern das Feeling zu wissen, man sitzt in einem Studio und sendet das für irgendjemanden da draußen, das macht es dann zu was Besonderem.